Jede Fastenzeit, liebe Brüder und Schwestern, jede Fastenzeit ist die Zeit des Täufers Johannes. Er weiß, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Er weiß aber auch, dass das Beste noch kommt. Er löst das Volk Israel aus den Fesseln einer Vergangenheit, die zwar durch das Privileg der Abrahamskindschaft geprägt ist, aber keine Zukunft zu öffnen, sondern nur den Status quo zu verewigen schien. So wie die Kirche sich besonders in der österlichen Zeit zum Bekenntnis der Sünden gerufen weiß, wenn sie nicht meint, in ihrer gegenwärtigen Gestalt der Weisheit letzter Schluss zu sein. Der Täufer bereitet das Volk Israel auf das Kommen des Messias vor, so wie wir uns, das neutestamentliche Volk Gottes, auf Ostern vorbereiten. Johannes der Täufer fordert Buße, so wie es auch Jesus getan hat. Besser ausgedrückt, Johannes und Jesus fordern Umkehr. Sie rufen zu einem neuen Denken, einem neuen Handeln, einem neuen Fühlen. Sie rufen die Mitglieder des Volkes Gottes zu einer Abkehr von ihrer Vergangenheit, so sie durch Not und Schuld belastet ist, und zu einer Hinkehr zur Zukunft, die es nicht ohne das Gericht gibt, aber in der Hoffnung auf Vergebung, auf Besserung, auf Erlösung. Auf Johannes den Täufer geht das Bild der guten Früchte zurück, an denen die Qualität eines Baumes ermessen werden kann und an denen sich sein Schicksal entscheidet. Herausgehauen zu werden aus der Reihe der anderen Bäume oder geerntet zu werden, sodass die Früchte gegessen werden können und den Hunger, vielleicht auch den Durst von Mensch und Tier stillen. Nach der Bergpredigt hat Jesus dieses Bild übernommen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt keine schlechten, ein schlechter keine guten Früchte. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Viele wenden sich mit Schaudern ab von solchen harten Bildern des Gerichtes. Sie können von der Axt nichts hören, die an die Wurzel eines Baumes gelegt ist, von der Schaufel, die auf der Tenne zwischen Spreu und Weizen scheidet, und vom unauslöschlichen Feuer. Tatsächlich ist ja auch mit diesen Bildern vielen Angst gemacht worden, die ohnehin mühselig und beladen waren. Und oft genug hat man nur die anderen bedroht, die Ketzer, die Heretiker, die Ungläubigen. Aber Johannes der Täufer richtet dem Lukas-Evangelium zufolge sein Wort an die eigenen Leute. Er bedroht nicht diejenigen, die ohne dies nicht wissen, wohin in ihrem Elend, sondern jene, die im Land der Verheißung wohnen, das für Abraham noch Fremde gewesen war und für sie nun Besitz geworden ist. Nach der Bergpredigt redet Jesus den Jüngern ins Gewissen. Beide, Jesus und der Täufer, sprechen von jenem Gericht, ohne dass die Gnade billig wäre und die Versöhnung nur ein fauler Friede. Bei Johannes ist wie bei Jesus dem Stärkeren das Gericht um des Reiches Gottes willen da, das es nicht versperrt, sondern erschließt. Die Gerichtspredigt fordert nämlich zur Selbstkritik auf. Sie fordert Buße und Umkehr, hier und jetzt, mitten im Leben. Deshalb ist die Gerichtspredigt in den Evangelien keine Drohbotschaft, die im Gegensatz zur Frohbotschaft stände, sondern ein Ausdruck dessen, wie ernst es Gott mit der Sendung des Messias ist, wie stark das Reich Gottes alles umwälzt und wie tief der Glaube jetzt schon das Leben verändern soll. Aus diesem Grund, liebe Gemeinde, ist die Umkehrpredigt des Täufers Johannes nicht nur ein passendes Evangelium zur Fastenzeit, sondern auch zu diesem ganzen Jahr 2017, bei dem der 500 Jahre Reformation gedacht wird, weil 1517 Martin Luther seinen 95 Ablassthesen veröffentlicht hat, deren erste lautet: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Ja, das Wort Reformation hängt mit dem Wort Reform zusammen. Und das biblische Wort für Reform heißt Umkehr. Wovon also, so möchte ich heute fragen, muss sich die katholische Kirche im Jahr 2017 abkehren, wenn sie nicht die Spaltung, sondern die Einheit vertiefen will? Und wohin muss sie sich hinkehren, wenn sie die Ökumene fördern will, das gemeinsame Glaubensbekenntnis aller, die den Namen Jesu Christi tragen? Welche Früchte kann sie vom Baum der Reformation ernten, ohne sich zu vergiften, und welche kann sie guten Herzens anbieten, weil sie gut schmecken und gut tun? Zuerst also, was muss die katholische Kirche wohl am ehesten hinter sich lassen? Fangt nicht an, zu euch selbst zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater, warnt Johannes diejenigen Israeliten, die, weil sie zum Volk Gottes gehören, in der Gefahr stehen, sich der theologischen Wurzelbehandlung zu entziehen, die notwendig ist, um sie zu kurieren. Fangt nicht an, zu euch selbst zu sagen, wir sind ja katholisch, wir haben ja den Papst und die Bischöfe, wir haben alle sieben Sakramente. Wir sind die Weltkirche. So zu reden, das wäre genau die Versuchung des Katholizismus, nämlich so zu tun, als ob es die Reformation gar nicht gegeben hätte. Oder als ob vor 500 Jahren nur ein fürchterliches Missverständnis entstanden sei, das im Grunde aber alle Menschen guten Willens doch eigentlich katholisch werden, wenn man sie nur ließ. Das ist allerdings eine fatale Selbsttäuschung. Sicher, die Geschichte der katholischen Kirche war und ist eine Geschichte großer und kleiner Reformen vor wie nach der Reformation, zuletzt mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Martin Luther hat als katholischer Reformtheologe begonnen. Hätte er eine gute Antwort erhalten, wäre die Kirche beisammen geblieben. Aber sie wäre nicht die katholische Kirche von heute geworden, so wenig wie andererseits gesagt werden kann, die evangelische Kirche sei einfach die katholische, die durch die Reformation hindurchgegangen sei. Nein, beide Seiten haben sich aneinander gerieben und sie haben sich auch aneinander wundgerieben. Beide haben sich gegeneinander profiliert. Die katholische Kirche, von der ich jetzt hier zu sprechen habe, hätte wohl nicht so scharf auf die Direktiven des Lehramtes, auf die Zentralgewalt des Papstes gesetzt, auf die rechtlichen Regelungen des Christseins, wenn es nicht die permanente Auseinandersetzung mit dem weltweiten Protestantismus gegeben hätte. War das gut? War das überzogen? Die Buße beginnt damit, dass diese Fragen gestellt werden. Der wichtigste Beitrag der Reformation aus meiner Sicht besteht darin, dass es in ihrem Gefolge über die Orthodoxie hinaus eine sichtbare Alternative zur katholischen Kirche gibt. Eine Kirche ohne Papst, mit einer schier unübersehbaren Vielfalt von Ablegern, mit eigenen Vorstellungen, was die Kirche zur Kirche macht, in unseren Breitengraden auch mit Frauen im Pfarramt. So groß der Druck der konfessionellen Milieus lange Zeit war, seit der Reformation kann man sich entscheiden, katholisch oder evangelisch zu werden, ohne dass man aufgeben müsste, sich christlich zu nennen. Das, so denke ich, ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Ein Gewinn an Freiheit. Es ist auch ein Gewinn an Glaubwürdigkeit, wenn kein Gerangel um die besten Plätze zur Rechten und zur Linken Jesu Christi herrscht, wie bei den Zebedäus-Söhnen, sondern ein faires, partnerschaftliches, geschwisterliches Miteinander, in dem niemand das eigene Licht unter den Scheffel stellt, aber auch niemand mit Scheuklappen durch die Gegend rennt. Umkehr heißt für die katholische Kirche immer zuerst, sich abzukehren vom Besitzstandsdenken, die einzig wahre Kirche zu sein, und die Verfehlungen anzuerkennen, die gerade aus dem Anspruch resultieren, der Größte zu sein. Wohin aber soll die Reise gehen? Nicht ins konfessionelle Niemandsland, sondern, was könnte ich in einer so schönen Kirche anders sagen, mitten hinein in die katholische Kirche, die freilich ihre Berufung, eine Kirche für alle zu sein, immer erst noch selbst entdecken muss. Das ist der andere, der positive Teil der Umkehr, der freilich ebenso schwierig und schmerzlich ist, bevor er aussichtsreich wird wie der Weg der Reue, ohne den man das Wort »Ich vergebe dir deine Sünden« nicht froh und erleichtert hören kann. Was heißt es heute, nicht nur katholisch zu sein, sondern in diesem Sinn katholisch zu werden? Die katholische Kirche braucht die enge Partnerschaft mit den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, um die eigenen Engführungen aus dem Zeitalter des Konfessionalismus zu weiten, das immer noch nicht ganz vorbei ist. Was sie dabei von der Reformation aufnehmen kann, schnell, sind bekannte Themen aufgezählt, wie die Liebe zur Heiligen Schrift, die evangelische Kirchenmusik, die Austeilung von Brot und Wein bei der Abendmahlsfeier, die herausragende Qualität der evangelischen Theologie. Alles in der Tat wichtig, aber diese Phänomene haben Gründe, die noch tiefer bohren lassen. Martin Luther hat zu seiner Zeit wie kein Zweiter die Gottesfrage als Glaubensfrage gestellt und für sich beantwortet. Benedikt XVI. Hat bei seinem oft unterschätzten Besuch in Erfurt 2011 daran erinnert, dass Luther damit auch die katholische Kirche inspiriert, die Gottesfrage nicht theoretisch, sondern praktisch zu stellen. Wie bekomme ich, so fragte der Reformator, einen gnädigen Gott? Sage niemand in einer Welt der vielen Götter und Herren, der tausend Ansprüche und öffentlichen Anschuldigungen, der tiefen Verletzungen, der permanenten Rechtfertigungszwänge, sei diese Frage überflüssig geworden. Heute ist sie allerdings nicht mehr ökumenisch trennend, sondern verbindend. Wie die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre zeigt, die wäre 1999 nicht unterzeichnet worden, wenn nicht beide Seiten über ihren Schatten gesprungen wären und anerkannt hätten, dass es eine typisch evangelische und eine typisch katholische Redeweise von Schuld und Vergebung gibt, die einander nicht ausschließen, sondern bereichern. Beim Nationalen Buß- und Versöhnungsgottesdienst, der am 11. März diesen Jahres in der Hildesheimer Kirche St. Michaelis gefeiert worden ist, hat Reinhard Kardinal Marx ausdrücklich das Wirken der evangelischen Synoden gewürdigt, das auf Luthers Theologie des Priestertums aller Getauften zurückgeht. Der katholische Bischof hat damit indirekt auch ein Defizit der römisch-katholischen Kirche markiert. Sie hat die Sendung der Bischöfe einschließlich des Papstes in der Neuzeit so stark in den Vordergrund gestellt, dass demgegenüber die Rolle der Laien, die aber auf den allermeisten Gebieten des christlichen Lebens die wahren Experten sind, unterbelichtet wird. Sicher, über das Glaubensbekenntnis kann nicht per Mehrheitsbeschluss abgestimmt werden. Aber würde es nicht die große Mehrheit der Gläubigen aller Zeiten und Räume geben, die den Glauben teilen, dann wäre dieser Glaube leer. Die katholische Kirche kann im Gespräch mit den Protestanten besser als im Selbstgespräch entdecken, wie die Expertise aller Getauften in die Weltorientierung, aber auch in die Glaubens- und Sittenlehre der Kirche besser einfließen kann. Die evangelische Seite kann von der katholischen vielleicht lernen, was ein Bischof ist, aber in der katholischen Kirche, denke ich, ist noch viel Luft nach oben, was die Kooperation der Bischöfe, der Priester, der Diakone mit dem Kirchenvolk, der vielen getauften und gefirmten Christenmenschen betrifft. Für die Kirche in der Demokratie ist das ein Schlüsselthema. Im Blick auf die evangelische Kirche ist auch zu erkennen, dass die Rolle der Frauen weit besser sichtbar wird als in der katholischen Kirche, die zwar die Gottesmutter Maria verehrt, einen reichen Schatz an Frauencharismen in den Orden kennt und etwa seit der Zeit, in der die ersten Pfarrerinnen ordiniert wurden, auch Frauen im pastoralen Dienst arbeiten lässt. Aber sie wird den Verdacht struktureller Frauendiskriminierung nicht los, weil die Priesterweihe Männern vorbehalten ist. Desto wichtiger ist, dass die Verantwortlichen ja vielerorts entscheidenden Aufgaben, die Frauen und Männer in der Kirche der Gegenwart und der Zukunft spielen werden und spielen müssen, auch wenn sie nicht geweiht sind, dass diese Rolle theologisch aufgewertet, kirchlich anerkannt wird, auch im Sinne wechselseitiger Verpflichtungen zwischen ihnen und den Bischöfen sowie den Priestern und den Diakonen. Heißt es, auf diese Stärken des Protestantismus zu verweisen, nun etwa, dass die katholische Kirche nur evangelisch zu werden bräuchte, um ein reiches Angebot guter Früchte bereitzustellen? Das wäre ebenso simpel wie die Vorstellung, die Protestanten brauchten doch schließlich nur katholisch zu werden und alle ökumenischen Probleme wären gelöst. Mit dem missionarischen Christsein ginge es auch in unseren liberalen Wohlstandsgesellschaften des aufgeklärten Westens und Nordens steil bergauf. Was hat also die katholische Kirche anzubieten? Ich will keine Leistungsschau hier verbreiten, sondern ganz traditionell drei Hinweise geben. Zu den Früchten des Katholischen gehört der Papst. Es kann nicht immer eine Idealbesetzung sein. Aber im Bischof von Rom gibt es einen Sprecher der gesamten Christenheit, ja der Menschheit. Wer tritt denn auf der weltweiten Bühne so für die Einheit von Gottes und Nächstenliebe, so für den Zusammenhalt von Gerechtigkeit und Frieden, so für die Solidarität mit den Armen und die Bewahrung der Schöpfung ein, wie Papst Franziskus? Ein Antichrist ist er doch sicher nicht. Ein Christ auch nach dem Herzen vieler Evangelischer aber schon. Die katholische Kirche hat im Petrusdienst des Bischofs von Rom eine Frucht am guten Baum des Evangeliums hervorgebracht, die auch von denen genossen werden kann, denen der Unfehlbarkeitsanspruch und der Jurisdiktionsprimat zu weit gehen. Desto wichtiger ist es aber, dass der Papst, welchen Namen er auch immer führt, tatsächlich so agiert, dass ihn alle Christinnen und Christen als ihren Sprecher erkennen können. Zumal, wenn er kritisch wird. Auch er muss ja die Gerichtsbotschaft der Propheten, des Täufers und Jesus verkünden und in erster Linie auf sich selbst beziehen. Zu den Früchten des Katholischen gehört, denke ich, ähnlich wie in der Orthodoxie, auch das Bischofsamt, dem das der Priester und Diakone zugeordnet ist. Wie groß die Bedeutung des Bischofs für die katholische Kirche ist, das konnte man ja auch in ihrem Bistum sehen. Als es zur großen Krise kam, wer wollte da das Bischofsamt abschaffen? In Wahrheit wollte man doch einen guten Bischof haben. Das neutestamentliche Wort für Amt heißt Dienst. Das Bischofsamt ist ein Bischofsdienst, besonders an der Einheit der Kirche von Generation zu Generation von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirche zu Kirche und in der Gemeinschaft der Bischöfe von Kontinent zu Kontinent in der einen Welt und für sie. Die Bischöfe müssen dann allerdings auch die Kirche zusammenhalten und dürfen sie nicht spalten. Das bezieht sich auch auf die Ökumene. So gut oft jetzt schon die Partnerschaften sind, es wird viel an den Bischöfen liegen, dass die Hildesheimer Selbstverpflichtungen nicht auf dem Papier stehen bleiben, das ökumenische Lernen nachhaltig werden zu lassen und damit voranzugehen, das Fürbittgebet für die ökumenischen Partnerinnen und Partner in allen Gemeinden einzuführen und selbst damit ernst zu machen, wie wir es heute tun werden, den konfessionsverbindenden Ehen alle, ich zitiere aus dem Hildesheimer Gottesdienst, alle Hilfestellungen zu geben, die ihren gemeinsamen Glauben stärken und dafür auch pastorale Richtlinien zu erlassen. Schließlich das Geheimnis der Eucharistie, in dem die Sakramentalität der Kirche ihren dichtesten Ausdruck findet. Wie kann die Eucharistie den Glauben nähren? Den Glauben derjenigen, die voll zur Kirche gehören, derjenigen, die katholisch sind, aber nicht zu den Sakramenten zugelassen sind, und derjenigen, die evangelisch sind und den eucharistischen Glauben teilen. Die Kirche in Deutschland hat hier aufgrund ihrer besonderen Geschichte eine besondere Aufgabe. Die Eucharistie kann nur als Fest des Glaubens gefeiert werden. Aber dieses Fest mitzufeiern, müssen alle Getauften, die den Glauben teilen, eingeladen werden können. In Amoris Laetitia hat Papst Franziskus gezeigt, wie das bei wiederverheirateten Geschiedenen gehen kann. Bei einer konfessionsverbindenden Ehe könnte es pastoral wohl ähnlich geregelt werden. Wer den Glauben an die reale Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie teilt, wie kann der vom Sakrament ausgeschlossen werden? Umkehr heißt, die Weite der katholischen Kirche neu zu entdecken. Johannes, liebe Brüder und Schwestern, mahnt, bringt Früchte würdig der Umkehr. Dass diese Umkehr der Kirche möglich ist und dass sie auch wirklich wird, das ist die wichtigste Frucht der Erkenntnis am Baum Jesu Christi selbst. In dieser Fastenzeit und in jeder Zeit, die Gott der Kirche und der Menschheit schenkt.